Biohacking ist ja bei einigen schon so eine Art Lifestyle geworden. Und was mit Biohacking genau gemeint ist, welche sogenannten Biohacks für Sportler vielleicht hilfreich sein können, das ist Thema in dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Schauen wir uns erstmal diese ganze Begrifflichkeit an und gehen der Frage nach, woher denn das Ganze kommt. Mal wieder, möchte man schon fast sagen, aus den USA. Erfinder von diesem Wort an sich ist Dave Asprey. Den Namen hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du so ein bisschen in dieser Szene unterwegs bist. Das Ganze hat letztlich so den Ursprung auch in der amerikanischen Fitnessszene. Und Dave Asprey hat das so ein bisschen auch für sich zusammengefasst, so eine Mischung aus Einsatz von oder Erkenntnissen aus der Wissenschaft, der Biologie, aus Selbstexperimenten. Das spielt tatsächlich eine ziemlich große Rolle, dieses Versuch und Irrtum. Also ich gucke mal, was es mir bringt und dann werde ich sehen, wie ich damit umgehe. Und das Ganze bezieht sich eben auf Körper, Geist und das Leben so insgesamt. Und Ziel ist es im Grunde, ja, besser zu werden, ein Upgrade hinzukriegen und so eine selbstbestimmte Optimierung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit vorzunehmen. Und da ist auch schon das Ziel recht gut beschrieben, nämlich maximal leistungsfähig zu sein, maximal zufrieden, maximal gesund, kurz gesagt, maximale Performance in jedem Bereich. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, wo ist denn jetzt die Grenze zum Perfektionismus? Das könnte ja auch so ein fließender Übergang sein oder vielleicht auch dieses nie zufrieden sein mit dem, was man schon erreicht hat. Das ist vielleicht eine Gefahr für einige auch, da ein bisschen abzurutschen in eine andere Richtung, die gar nicht gewollt ist, aber die natürlich sehr nah auch so daneben liegt. Oder dieses Thema, wo ist die Grenze zu viel Kontrolle? Wie viel Druck entsteht denn? Wie viel mache ich mir selber, wenn ich mir überlege, okay, das noch besser, dieses tun, heute tun, morgens das, mittags das, abends das. Wir gucken uns da gleich noch an, was so typischerweise gemacht wird von den Leuten, die sich da sehr fundiert auch in der Praxis mit auseinandersetzen. Wenn man das Wort so liest und so eine deutsche Assoziation hat, dann kommt einem natürlich was völlig anderes in den Sinn. Einige denken ja oder haben zuerst gedacht, das ist irgendwas so Gehacktes in Bioqualität. Nein, natürlich nicht. Das ist halt eine englische Bezeichnung. Letzten Endes ist es nur ein Synonym für Selbstoptimierung und klingt natürlich wesentlich charmanter als dieses ja vielleicht schon bedrohende Wort Selbstoptimierung. Was tun jetzt die Leute, die sich als Biohacker bezeichnen? Können auch fragen, was zählt denn jetzt zu sogenannten Biohacks? Also da gibt es unheimlich lange Listen, das sind im Prinzip so Angebote und man kann dann für sich überlegen, okay, was probiere ich mal aus, was mache ich mit und ja, wo sortiere ich mich so ein, welchen Aufwand betreibe ich letzten Endes. Wenn man das ganz allgemein zusammenfasst, dann steckt hinter all diesen Tipps, Empfehlungen, wie auch immer man es bezeichnen mag im Deutschen, steckt so eine Mischung aus teilweise schon richtig alten, also jahrhundertealten Methoden und Erfahrungen, aber auch das, was man so aus dem Hausmittelbereich kennt und dann auf der anderen Seite wieder so Hightech-Elemente und das Ganze wird kombiniert. Also es geht schon um diese sinnvolle Ergänzung, Kombination von Natur, das ist immer die Basis, durch technische Elemente. Und wenn du das mal praktisch denkst, dann weiß man natürlich auch schon sehr viel darüber, bei weitem nicht alles, aber zumindest schon mal eine ganze Menge, wie der Mensch so tickt, wie er von Natur aus funktioniert. Und dann kann man natürlich mit gewissen technischen Tools das Ganze mal überwachen. Da kann man Herzfrequenz kontrollieren, da kann man gewisse Dinge tracken, da kann man Schlafqualität irgendwie technisch erfassen und so weiter und so fort. Also das ist damit gemeint, du kannst im Prinzip so eine Art, ich will nicht sagen Überwachung, aber schon so dieses Kontrollieren, Selbstkontrolle betreiben. Aber auch das ist wieder so ein Punkt, wie intensiv will ich das denn? Will ich das jetzt Tag ein, Tag aus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen? Das ist für die einen vielleicht genau das, was Halt gibt oder Struktur gibt, Sicherheit gibt. Und für andere ist das eher verbunden mit um Himmels Willen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also da geht es auch wirklich weit auseinander. Das ist sicherlich nichts, was flächendeckend für jeden gleichmäßig funktioniert. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil einfach auch die Menschen dafür viel zu unterschiedlich sind. Und wir haben hier doch eine gewisse Grauzone zwischen Wissenschaft und Selbstexperimenten. Häufig läuft es ja so, dass erst was probiert wird, so nach dem Motto, ich gucke einfach mal, wie es ist. Mehr als schief gehen und keine Wirkung zeigen, zumindest subjektiv wahrgenommen, kann ja nicht passieren. Und es ist schon so, dass vieles dann später einfach entweder wissenschaftlich nochmal bestätigt wird oder eben bewusst überprüft wird. Aber nicht alles, ne? Das ist auch klar. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die werden schon seit Jahren von den Leuten, die das da umsetzen, umgesetzt. Und jetzt weiß man inzwischen, was ihr da gemacht habt, das ist richtig gut gewesen. Wir haben jetzt auch den Nachweis, dass Effekt X oder Y eintritt oder erwartbar ist. Und es ist tatsächlich immer wieder zu betonen, dass die Natur das Vorbild ist. Also das ist praktisch die Basis und man kitzelt noch mehr raus aus sich mithilfe der Technik, um eben ans Maximum zu kommen. So, was machen jetzt Biohacker? Was sind so typische Dinge, die da passieren? Also ein Riesenthema ist Schlaf, definitiv. Da sind aber schon viele Punkte in dem Interview im März, was hier im Podcast war, auch benannt worden. Es geht natürlich darum, dass man zur Ruhe kommt, dass man da verschiedene Methoden nutzt und in der letzten Stunde eben schläft, beispielsweise keine digitalen Endgeräte mehr nutzt mit Blaulicht oder entsprechende Brillen einsetzt. Und dann gibt es auch so Dinge wie abends warm duschen, das fährt den Körper ein bisschen runter und macht eher müde, hilft beim Einschlafen. Und da gibt es dann auch so Tipps, wann der letzte Kaffee getrunken werden sollte oder dann wieder morgens zum Wachwerden, am besten kalt duschen und so weiter und so fort. Das sind alles nur so Tipps, ne? Oder was auch ein Klassiker ist, ist das Thema Bulletproof Coffee. Es ist im Prinzip dieser Kaffee mit Butter oder MCT-Ölen und da ist noch ein bisschen mehr drin, aber das wird so als Energiekick gesehen. Sowieso spielt die Ernährung eine Rolle. Fokus liegt schon auch auf diesem Thema Carbs, also Kohlenhydratkontrolle, Carb Control. Der Kalorienverbrauch wird auch so natürlich nebenbei mit überwacht und das große Feld der Entspannung zählt dazu. So Begriffe wie Kraft der absoluten Stille fallen, Atmen und Meditieren, Lesen und Schreiben, Dinge, die wir zum Teil gar nicht mehr tun in diesem Zeitalter, was ja auch von Technik massiv unterwandert ist. Eigene Routinen für jeden Tag oder für Teilabschnitte vom Tag entwickeln, die sich eben auch wiederholen. Du machst dir im Prinzip deinen eigenen Plan, was du wann genau umsetzt. Bewegung spielt natürlich auch eine Rolle, Bewegung bzw. Workouts. Auch ganz simpel Spaziergänge durch die Natur, großes Thema, genügend Schritte tun. Da geht es nicht nur um Leistungssport, bei weitem nicht, aber es geht um dieses in Bewegung sein, natürlich auch ganz bewusst, sich das vorzunehmen, einzuplanen oder einer von diesen Biohacks sind auch Mikro-Workouts, die so kurz und knackig sind oder so ein kurz und intensives Training für die Mittagspause, also lieber mal ein paar Intervalle, nach dem Motto lieber kurz als gar nicht. Also man versucht schon lieber was Kurzes als gar nicht, weil es ist immer optimaler, als wenn du es wieder weglässt. Also das ist so ein bisschen diese Grundidee. Und vieles, wenn man sich das so durchliest, das ist nicht wirklich neu. Das hat eher sowas back to the roots, back to nature. Für mich kommt es irgendwie dem gleich. Und da sind schon so ein paar Dinge dabei, wo die Oma vielleicht sagen würde, ja, schön, dass du das für dich entdeckt hast, hätte ich dir auch sagen können, haben wir früher auch schon gemacht. Supplemente, das wäre auch ein riesiges Themenfeld, was zum klassischen Alltag eines Biohackers gehört. Also da sind Listen dabei, da sind 3 bis 5 Nahrungsergänzungsmittel weit weg von dem, was da manche schlucken. Also das, ob das so gut ist, sei mal dahingestellt, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist zumindest ein Thema, was da ganz klar bedient wird. Aus heutiger Sicht müsste man schon sagen, bei Omega-3-Fettsäuren muss man drüber reden, bei Vitamin D muss man drüber reden. Das sind so die Klassiker, wo man eigentlich bei sehr, sehr vielen, wenn man da mal einen Test macht, zur Erkenntnis kommt,
wäre schon ganz gut, wenn du da dich mit Supplementen noch bereicherst. Und die technischen Helferlein, die sind dann ja zum klassischen Analysieren, Optimieren, Kontrollieren perfekt. Und du kennst das, das geht los beim Schrittzähler. Das machen ja heute auch schon Handys. Wir kennen Tracking-Apps, wo auch das Training festgehalten wird. Und was allerdings auch wunderhübsch ist und was für Sportler tatsächlich auch sehr interessant ist, ist diese Glukosemessung. Aber nicht nur einmal, wie man das so vom Check-up kennt, sondern wirklich so als Monitoring mal 14 Tage oder so. Dass man sieht, was genau passiert, wenn ich das esse oder mich so bewege. Dazu aber später noch ein bisschen mehr. Und an der Stelle schon mal der Hinweis, solange all diese Uhren, Messgeräte, wie auch immer, die da alle heißen, wirklich dir dabei helfen, deinen eigenen Körper besser kennenzulernen und nochmal zu gucken, was wirklich los ist oder dir eben so einen besseren Zugang zu deinem Körper vermitteln helfen, ist das alles cool und eine wirklich spannende Geschichte. Aber wie schon gesagt, es kann eben auch das Gegenteil passieren, dass so eine Art Abhängigkeit eintritt von diesen Zahlen oder dass es einen völlig wahnsinnig macht, ständig immer all diese Zahlen bearbeiten zu müssen. Man muss sie ja auch verstehen. Und deshalb ist tatsächlich auch so ein Credo mit dabei, miss nur das, was du nachher auch auswerten kannst. Also, wo du etwas mit den Ergebnissen anfangen kannst. Denn eins ist klar, natürlich sind Zahlen aufschlussreich. Ich arbeite ja auch damit. Also mir hilft das immer sehr. Ich werte es auch wahnsinnig gerne aus, aber ich muss halt auch dieses Drumherum wissen. Und es ist überhaupt nicht zielführend, jeden Tag alles immer irgendwo in eine App zu geben, was man isst und trinkt. Das macht man mal ein paar Tage und dann ist es so aus meiner Sicht erstmal erledigt. Dann habe ich ein Bild und kann damit weiterarbeiten. Das heißt, es sollte für dich sich immer so anfühlen, dass du entspannt damit umgehen kannst. Und guck, falls du so jemand bist, der wirklich gerne immer alles überwacht und so weiter, guck, was passiert in deinem Kopf, wenn du mal so ein paar geringe Abweichungen hast oder Unterschiede zum Vortag. Wirst du dann unruhig oder sagst du dann, ach naja, mache ich mir gar nichts weiter draus, das ist total normal. Der Mensch ist halt in Bewegung, das ist ja nun mal nicht alles so standardisieren. Also wenn du unruhig wirst, dann ist immer so ein Punkt gekommen, wo man sich doch mal überlegen kann, na, vielleicht ist eine Pause von diesem ganzen Zeug mal angesagt. Denn es geht um gezielte Kontrolle der Situation im Körper, ja, aber es geht nicht darum, sich von diesen Kontrolltools abhängig zu machen oder sich denen auszuliefern. So will ich es mal beschreiben. Also nutze es gerne für Checks, aber lass dich davon um Himmels Willen nicht vereinnahmen. Na, und wenn man so eine Liste sich anschaut von jemandem, der da sehr aktiv dabei ist und seine Rituale aufgeschrieben hat oder seine Routinen aufgeschrieben hat, dann kommt dann schon eine ganze Menge zusammen. Wenn man das dann mal in Zeit so auflistet, kann das mehr sein. Es kann aber auch ganz wenig sein. Es ist nicht so, dass man sagt, man muss jetzt sich den ganzen Tag voll irgendwelche Rituale oder Routinen packen. Es geht eher darum, dass man sich das rauspickt, was für einen hilfreich ist, was einen weiterbringt, was vielleicht auch ein gewisses Defizit verbessern hilft oder ja, so eine spürbare Verbesserung bringt. Man muss ja nicht alles machen, sondern es geht schon auch ums Zielgerichtete. Und dann hat das Ganze auch den besten Effekt. Es soll dich ja nicht lähmen, sondern es soll dich im Prinzip dazu bringen, dich ja, vielleicht ein bisschen besser um dich zu kümmern. So würde ich es vielleicht beschreiben. Und wir wissen ja auch, ich denke, das kannst du von dir auch wahrscheinlich mit mindestens einem Beispiel untermauern. Wenn wir uns Dinge nicht fest vornehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer 50%, dass es dann doch nicht stattfindet. Also alles, was du auf Termin legst, hat zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es auch so genauso umgesetzt wird. Und wenn du Dinge dann oft genug gemacht hast, dann werden sie auch zur Gewohnheit und dann fängt man gar nicht mehr an zu überlegen, ob das heute dran ist oder nicht. Es gehört dazu, fertig, aus. Aber das schaffe ich natürlich nur, wenn ich mich nicht überlade und nicht extrem viel da reinpacke. Und eine Sache ist mir auch so durch den Kopf gegangen. Letzten Endes kannst du ja die Verantwortung für dich bzw. für deinen Körper ohnehin nicht an irgendwelche technischen Kontrollgeräte abgeben. Du kannst die Teile ja immer nur nutzen zum Kontrollieren, Aber dann ist auch schon gut. Also diese Hoheit über deinen Körper, die liegt immer bei dir selber. Ja, die Frage nach der Wirksamkeit, die ist definitiv berechtigt. Ne? Was bringen mir denn all diese gut gemeinten Verhaltensweisen? Lohnt sich der Aufwand? Ist ja völlig, völlig legitim. Und man muss schon sagen, ja, das ist ja, manchmal ist das irgendwie wissenschaftlich bestätigt, aber bei weitem nicht immer. Und da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, wer heilt, hat recht. Oder musst du halt gucken, musst du ausprobieren. Versuch und Irrtum. Das sind so ganz typische Sachen. Oder Versuch macht eben klug. Und danach weißt du, was es dir gebracht hat. Und eins, ja, mach dir das nochmal bewusst, dass du dich ja immer nur für eine Sache entscheiden kannst. Oder du musst dich für eine Sache entscheiden. Und du wirst nie wissen, was gewesen wäre, wenn. Weil entweder biegst du nach rechts ab oder biegst du nach links ab. Aber was gewesen wäre, wenn du links rumgegangen wärst, obwohl du rechts abgebogen bist, das weiß ja niemand. Also es ist dann auch nicht lohnenswert, darüber nachzudenken, weil der Zug ist dann abgefahren. Ne? Also du kannst nicht gleichzeitig Kontrollgruppe und Interventionsgruppe sein. Das muss man einfach für sich wissen. Und selbst wenn du sagst, ich probiere das jetzt mal aus, dann gibt es ja immer noch den Placebo-Effekt. Also den kennen wir ja auch aus der Welt der Nahrungsergänzung. Die ist bei Sportlern, oder der Placebo-Effekt ist bei Sportlern sowieso vergleichsweise hoch, weil der auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, der Glaube Berge versetzt an das Produkt, was man dann einnimmt oder aufnimmt. Und so ist es wahrscheinlich auch an der Stelle hier und da. Aber meine Güte, wenn es so funktioniert, warum nicht? Also es geht ja immer darum, besser zu werden. Wenn ich dadurch besser werde, ja mein Gott, für Sportler interessant. Die wollen ja auch, dass ihre Leistungsfähigkeit besser wird. Ne? Und das Thema Schlafen ist ein Riesenpunkt. Ja, Regeneration ist damit ja auch direkt im Zusammenhang stehen. Natürlich ist das ein Punkt. Eine gute Schlafqualität ist immer schön. Und wenn man gut schläft, sowieso schon gut schläft, dann braucht man nicht noch 10 weitere Dinge ausprobieren, wenn es schon gut funktioniert. Wenn es aber nicht rund läuft, dann kann man ja mal 1-2 Sachen testen. So wäre der praktische Weg dahin. Aber jeder Mensch tickt anders und das darf man im Hinterkopf behalten. Kommen wir mal zum Blutzuckermonitoring. Das finde ich wiederum sehr spannend. Wird auch im Biohacking gemacht, neben der Kohlenhydratkontrolle. Und das hat so einen schönen Nebeneffekt, weil aus Theorie plötzlich Praxis wird. Natürlich kann man sich theoretisch Blutzuckerkurven angucken. Man kann dieses System vom glykämischen Index studieren, da weiß man aber immer noch nicht, was passiert und ist dann ganz verwundert, wenn eine große Portion Haferflocken auf einmal doch ganz schön zu Buche schlägt und den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt oder das mit dem Vollkornbrot dann doch mehr Wirkung zeigt, als man sich eingebildet hatte und gar nicht so groß vom, wenn überhaupt vom Weißbrot-Effekt abweicht. Also das sind so Dinge, die man einfach dann in der Praxis spürt, wo du feststellen kannst, was macht jetzt eine Mahlzeit oder ein Gericht mit meinem Blutzuckerspiegel? Welche Auswirkung hat das? Und komme ich raus aus dem Normbereich? Also man kann auch sagen, entgleist der Zug? Oder habe ich dann Hochwasser, bildlich gesprochen? Und wann hüpft im Prinzip der Fluss wieder ins Flussbett zurück? Also wann ist dein Glukosewert im Blut wieder im Normbereich? Das sind Dinge, die kriegst du halt raus, wenn du mal so ein Monitoring machst. Und das ganze System kennen wir aus der Diabetestherapie. Da ist das natürlich super wichtig, dass man das auch misst und verfolgt. Und das ist heute wesentlich entspannter möglich und auch einfacher möglich, als es noch früher der Fall war. Und läuft auch wieder über Telefon. Natürlich brauchst du irgendwo eine Schnittstelle zum Körper. Und da gibt es ganz hübsche Gerätschaften. Also das nennt sich dann Sensor oder Glukosesensor, der wird an der Rückseite vom Oberarm meistens festgemacht und da ist so eine ganz kleine Nadel dran und die nimmt dann Kontakt mit den feinsten Blutgefäßen im Gewebe, also in der Haut letzten Endes auf und man kann diese Sensoren maximal 14 Tage am Stück tragen, dann muss man die mal wieder entfernen. Du hast das vielleicht schon mal gesehen, wenn, wir haben ja jetzt bald wieder Sommer, wenn dann so am Oberarm so ein wie so eine Münze, wie so ein 5 Cent oder so ein Euro großes Chip, so ein rundes Teil am Oberarm klemmt oder so festgeklebt ist. Da gibt es auch dann noch so Pflaster drüber, damit das nicht abgeht. Man kann damit logischerweise auch schwimmen gehen. Man kann das zum Duschen tragen, zum Baden. Das funktioniert alles reibungslos und man lässt sich dann im Prinzip über eine App immer diesen Glukosewert stetig ansteigen. Kann das dann auch auswerten, ist schon schick. Da sieht man immer, was los ist im Blut, im Punkto Blutzucker. Und das nutzen tatsächlich auch Sportler bzw. Leistungsprofisportler, um das Ganze mal zu verfolgen, was in der Muskulatur letzten Endes zur Verfügung steht. Das kann man sich ja ableiten über den Blutzuckerspiegel. Gerade wenn ich Langstrecke mache und ich weiß, ich muss über den Darm noch ein bisschen was aufnehmen, dann kann ich kontrollieren, okay, was kommt denn an, wie viel kommt an, passt mein Level. Also das sind Dinge, die sind schon sehr fortschrittlich, aber das ist durchaus charmant. Allerdings muss man klar sagen, das eine ist die Blutzuckerkurve. Aber um dann so eine richtig coole Analyse hinzukriegen, brauchst du im Grunde noch ein Ernährungstagebuch dazu, damit du immer genau siehst, wann gab es was zu essen und Bewegung oder Bewegungstagebuch, Trainingsdaten, nenn es wie du willst, die müssen da auch noch drüber gelegt werden, damit man schon sieht, was hast du parallel gemacht, weil es ja immer darauf ankommt, okay, was hat die Muskulatur gebraucht, was haben andere Organe gebraucht und was ist über den Magen-Darm-Trakt im Prinzip nachgeliefert worden. Das sind so die wichtigsten Punkte, die man in diesem Grundzusammenhang verfolgen müsste, um ein schlüssiges Bild herauszukriegen. Was du natürlich perfekt sehen kannst, ist, wenn du jetzt Carboloading machen würdest, holla die Waldfee, da steigt aber der Blutzuckerspiegel an. In dem Fall ist es ja gewollt. Wir wollen ja einen Überschuss produzieren und auch dem Körper massiv den Auftrag geben, pack mal die Glucose jetzt in die Muskelzellen rein. Und das ist gerade dann besonders wahrnehmbar, wenn ich entsprechend große Portionen mache. Das ist ja immer die Frage, was du lieber hast. Ne? Machst du lieber einen Tag und eine große Portion und richtig ordentlich oder machst du das verteilt auf 4 Tage vielleicht, je nachdem, was du auch als Ziel hast, dann musst du nicht ganz so große Kohlenhydratportionen gestalten. Also das ist so eine individuelle Geschichte. Aber das würde man auf jeden Fall sehr schön mit diesem Sensor dann entsprechend checken können. Und was sich auch super gut macht, wenn du jetzt zum Beispiel überprüfen willst, okay, was macht denn jetzt Frühstück A, Frühstück B, Frühstück C mit meinem Blutzuckerspiegel, ne? Irgendwas mit Rührei oder du sagst, ich mache halt jetzt Haferflocken mit Haferdrink und noch eine Banane, was passiert denn da? Was passiert, wenn ich die Menge verdopple? Und so kannst du das im Prinzip sehr, sehr schön auch gestalten. Und du siehst dann, super, dass es nicht nur auf die Kohlenhydratart ankommt oder die Kohlenhydratmenge insgesamt, sondern eben auch auf das Gesamte, was pro Mahlzeit gegessen wird. Also ist da noch Protein dabei, Fett, Ballaststoffe, weil das ja alles deine Magenverweildauer erhöht und demzufolge läuft ja alles oder kommt ja alles ein bisschen zeitverzögerter und schön über einen längeren Zeitraum in den Darm und dann geht es ja erst überhaupt ins Blut über, so in dem nennenswerten Rahmen. Tja, das kostet ja Spaß, das hast du dich vielleicht auch schon gefragt. Wenn man das so bestellt oder kaufen möchte, dann ist man da schon bei ungefähr 70 Euro, kommt ja immer aufs Produkt an. Das ist auch klar, dass das in erster Linie für Diabetiker da ist, also sollte man immer auch beachten. Nicht, dass das dann irgendwann mal so endet wie mit diesen Abnehmspritzen. Das ist fatal und das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Und es ist tatsächlich für mal einen Check gedacht, aber nicht als Dauerzustand zum ständigen Messen im Prinzip vorgesehen. Es geht dafür, dass du mal so ein Gefühl dafür bekommst, okay, wo bin ich denn? Was macht denn eine Mahlzeit mit meinem Blutzuckerspiegel? Und dahinter ist ja letzten Endes die Folgefrage stehend, wie viel Insulin bräuchte ich denn oder muss mein Körper Insulin ausschütten? Wenn ich mich in meinem Normbereich bewege, dann spare ich ja immer im Prinzip, weil ich gar nicht viel Insulin brauche. Ist das mit dem Selbstoptimieren jetzt Fluch oder ist das Segen? Sportler wollen ja immer besser werden, völlig klar. Ich habe nochmal so ein paar Gedanken gesammelt von mir dazu, also dieses Thema ein Stück besser werden, Dinge zu optimieren, das ist etwas, was zielorientierte Menschen, und das sind Leistungssportler ganz automatisch, sowieso längst umsetzen. Das ist für die nicht neu. Sportler haben selbstverständlich Ziele, auf jeden Fall sportliche Ziele und alles, was die Leistungsfähigkeit in irgendeiner Form steigern hilft und was auch umsetzbar ist, das ist wichtig, umsetzbar muss es sein und zwar längerfristig, das hat auch eine Chance, in den Alltag integriert zu werden. Und vielleicht dürfen auch gewisse Dinge wieder gehen, wenn sich herausstellt, ach naja, macht mich eigentlich verrückt, nimmt mir irgendwie die Lust am Weitermachen oder so. Also man darf auch kritisch damit umgehen und Dinge wieder aussortieren, auf jeden Fall. Oder wenn man das Gefühl hat, naja, ob das was bringt, ich weiß es gar nicht, ich lasse das mal weg und probiere das aus. Geht ja genauso. Solange du nicht in so eine Art Abhängigkeit gerätst und unruhig wirst, wenn die Zahlen mal nicht da sind oder irgendwie abweichen von dem, was du so kennst, dann kann man das zur Unterstützung natürlich alles super nutzen. Denn ja, das eine oder andere Ergebnis bringt schon auch mal noch eine Erkenntnis mit, die man sonst vielleicht nicht gehabt hätte. Ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich zur Spezies Biohacker gehöre, dann sage ich eher nein. In Bezug auf technische Sachen, also so Hilfsmittel, auf jeden Fall eher nein, weil ich nur sporadisch irgendwas überprüfe. Ich habe auch schon so einen Sensor zur Blutzuckermessung ausprobiert. Ich fand das auch sehr erhellend, muss ich sagen, wenn man mal so ein paar Zahlen hat zu dem, was man sonst so isst, also was dann so passiert. Und selbst Kalorienverbrauch oder Food-Tracking mache ich nur seltenst, wirklich selten, beziehungsweise selbst die Herzfrequenz überwache ich nicht immer. Und das Einzige, was ich wirklich auch gerne verfolge, das sind so GPS-Aufzeichnungen von irgendwelchen Routen. Aber das hat ja so gar nichts mit meinem Körper zu tun, ne? Also das ist dann eher Geografie. Und ich muss schon gestehen, dass ich alles, was so tägliches Tracking bedeuten würde oder tägliches Kontrollieren, das würde mich wahnsinnig machen. Zumindest auf längere Zeit hin bezogen. Und ich gehöre ja auch zu denen, die sich dann so wunderbar ärgern können, wenn irgendwas nicht richtig aufgezeichnet wurde. Und wenn ich mir das dann eingebildet habe, dass das so da sein müsste und dann fehlt die Hälfte, das ist dann bei mir immer so ein Moment, wo ich denke, ach naja, vielleicht solltest du es doch lieber bleiben lassen. Also insofern ist das bei mir eine Kurzzeitgeschichte. Selbstreflexion damit zu betreiben, super. Finde ich klasse. Und auch, ja, zur Diagnostik in gewisser Weise oder mal für so ein Check-up sind die Teile eben auch wunderbar geeignet, diese technischen Gerätschaften. Und ich muss sagen, ich bin auch dankbar, solange ich es aus gesundheitlichen Gründen nicht machen muss, dieses tägliche Kontrollieren. Wäre das mal anders, ist völlig, völlig klar. Dann gilt dieser schöne Satz, ne, wat mut, dat mut. Da kann man dann auch nicht mehr raus aus der Nummer, aber das wäre wahrscheinlich etwas, was den jahrelang erprobten Biohackern dann überhaupt nicht schwerfällt, weil die sind das ja wahrscheinlich eh gewöhnt. Das Einzige, was ich plane, aber da brauchte ich jetzt auch keine Nachhilfe in Biohacking dazu, das ist dieses Thema Bewegung. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, diesen großen Katalog täglich umzusetzen, der da bei einigen auf der Agenda steht. Also da bin ich schwer beeindruckt. Hut ab, wer das umsetzt. Und da bleibt es wieder dabei, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung oder so als kleines Fazit. Es geht ja um das selbstbestimmte Optimieren. Also ich entscheide, wo ich anfange und wie viel ich mache. Und da gibt es so einen Ansatz, dass man sagt, okay, da wo du das größte Potenzial hast, besser zu werden, eine Sache, da kannst du dir überlegen, was du dann tust, und bei den meisten ist es tatsächlich das Thema Schlafen. Also da ist so eine gewisse Fundgrube da, um noch irgendwas zu finden, was man besser machen könnte. Ja, und speziell die Säule Ernährung, vielleicht auch Nahrungsergänzung, die ist ja eine regelrechte Fundgrube für Fragen, für Diskussionen, aber auch für das Zurecht oder für das Sortieren von Mythen oder Halbwahrheiten. Und deshalb mein Tipp an dich: Sei beim nächsten Q&A dabei. Das ist Ende April, also schon ganz bald, Anfang nächster Woche sozusagen, was ich grundsätzlich ja auch einmal im Quartal für alle Newsletter-Abonnenten anbiete. Und der Weg dahin ist ganz einfach. Trag dich in meine Liste ein. Das kannst du unter foodeducation.de/newsletter tun. Und du findest den Link wie immer auch in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist, und ich sage tschüss, bis zur nächsten Episode, und vielleicht sehen wir uns auch zum Q&A, würde mich freuen. Hab eine gute Zeit, bis dahin, deine Julia.